Hallo liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Herzlich willkommen beim Podcast von Deine Korrespondentin. Mein Name ist Sarah Thekart und ich bin die Niederlande-Korrespondentin im Team. Kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn euch Deine Korrespondentin gefällt und ihr uns und unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dieser Folge dabei. In der heutigen Folge geht es um Südasien, konkret um Indien. Dort sitzt unsere Korrespondentin Nathalie Mayroth und sie wird uns erzählen, wie es dort zum Thema Frauenrechte aussieht, was sich gerade verändert, zum Guten oder zum Schlechten, und warum 2024 ein besonders wichtiges Jahr werden wird. Hallo Nathalie.
Hallo Sarah.
Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
Mir geht's gut. Du erreichst mich gerade in Mumbai. Bei uns ist schon ein bisschen später. Und es ist gerade sehr viel los, denn in diesem Jahr sind Wahlen.
Du hattest auch schon gesagt, du musstest vor einigen Tagen quasi alles fallen lassen und zur Botschaft losrennen, weil du ganz kurzfristig doch noch ein Visum bekommen hast für Bangladesch. Ist das bei dir normal so, dass jemand anruft und du wirklich alles fallen lassen musst und losrennen musst?
Ich meine, natürlich gibt es immer so große Ereignisse, die man im Blick hat, und wenn das dann funktioniert, dass man doch eine Erlaubnis bekommt, dass man doch ein Visum bekommt, dann ist es schon so, dass man als Reporterin losrennen möchte. Und das war eben die Sache mit Bangladesch. Also auf den letzten Drücker kam die Genehmigung der Wahlkommission und dann habe ich mich dafür entschieden, okay, jetzt oder nie.
Ich wäre ja schon völlig gestresst, wenn ich da einfach nur drüber nachdenke. Aber du bist es wahrscheinlich mittlerweile gewöhnt, oder?
Jein, also das war schon ein bisschen anstrengend, aber die Sache ist, der Flug nach Bangladesch war jetzt nicht so furchtbar weit. Klimatisch ist es ähnlich und ist natürlich ein ganz anderes Land, aber es ist in der gleichen Region. Also es war jetzt kein ganz krasser Kulturschock.
Stichwort Region, du sagst es schon, deine Region ist natürlich riesig, Südasien. Es sind so viele Sprachen, so viele verschiedene Communities und Gruppen und Themen. Warum hast du dir dieses Gebiet genau ausgesucht?
Es kommt mir fast so vor, als hätte sich Südasien mir ausgesucht. Ich habe als junge Reporterin nach Möglichkeiten gesucht, mich weiterzubilden, Erfahrungen zu sammeln. Und ich war öfters mit verschiedenen Reisen unterwegs und ich hatte dann die Möglichkeit, einen journalistischen Austausch zu machen in Indien. Das war ein Medienbotschafterprogramm von der Bosch Stiftung und das war 3 Monate Indien. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich nach Indien will, aber ich dachte, ich probiere es, und wenn ich das Stipendium bekomme, kann ich mich immer noch entscheiden. Und jetzt berichte ich aus Indien.
Eine ganz praktische Frage, wenn ich die kurz einwerfen darf. Es gibt ja so wahnsinnig viele Sprachen in Indien alleine. Wie machst du denn das mit der Recherche? Ich vermute mal, du sprichst sie jetzt nicht alle fließend.
Ja, so gerade in Mumbai kann es manchmal eine Herausforderung sein, denn in Mumbai gibt es eine Lokalsprache, die aber nicht alle sprechen. Im Norden von Indien sprechen viele Leute Hindi. Also ich spreche so ein bisschen Mumbai-Hindi. In Nordindien würde man das nicht als Hindi bezeichnen. Also ich kann mich so ein bisschen verständigen, aber natürlich für tiefe Gespräche, da bin ich auf die Zusammenarbeit mit lokalen Kolleginnen angewiesen. Und das kommt dann natürlich von Recherche zu Recherche darauf an. Ich habe das große Glück, dass es auch in Indien eine sehr gute, immer noch sehr gute englische Berichterstattung gibt. Das hilft dann natürlich auch. Und dann, wenn man unterwegs ist, klar, mit den Kollegen zusammen. Weil, wie du schon sagst, also es gibt verschiedene Sprachen und Dialekte und anerkannte Sprachen. Wenn man aber Hindi kann, dann hilft es schon mal weiter. In Südindien nicht unbedingt, aber es ist schon mal eine Brücke. Und Indien ist ja auch eines der Länder mit der größten englischsprachigen Bevölkerung. Also einige Leute sprechen auch Englisch. Vielleicht nicht immer perfekt, aber man kann sich durchschlagen.
Kannst du mal bitte zusammenfassen, falls es überhaupt auf so einem gigantisch großen und vielfältigen Gebiet geht, was sind denn die größten Baustellen für Frauen dort?
Also natürlich ein ganz großes Thema ist Gleichberechtigung. Per Gesetz sind Frauen gleichberechtigt, aber das sieht natürlich nochmal anders aus. Wie wird das in Familien gelebt? Wie sieht das aus in der Jobwelt? Und wie sieht das aus bei der persönlichen Sicherheit, also Stichpunkt auch sexuelle Belästigung? Und da gibt es auf jeden Fall noch große Defizite. Ich sehe das natürlich auch mit dem Blick auf, was passiert in Deutschland. Bei uns ist auch nicht alles perfekt, aber das sind auf jeden Fall große Baustellen und da muss sich auch noch gesellschaftlich einiges verändern, dass die Akzeptanz steigt.
Jetzt kommt ganz gefährliches Halbwissen, liebe ZuhörerInnen, Entschuldigung schon mal dafür. Aber soweit ich weiß, das Kastensystem in Indien ist ja offiziell abgeschafft, aber gesellschaftlich ist es natürlich immer noch ein bisschen im Denken da. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, ob und wenn ja, wie das Frauen betrifft und Frauen unterschiedlicher Gruppen?
Also es macht natürlich einen sehr großen Unterschied aus, wo man lebt. Also gerade in den Städten ist sowas wie Kaste nicht mehr so wichtig, was auch sehr interessant war. Ich habe mich mit einem Mediziner unterhalten und der meinte auch, heutzutage erkennt man an der Kleidung nicht mehr so richtig, kommen die Mädchen jetzt aus einer ärmeren Familie oder aus einer wohlhabenderen Familie, wenn es zum Beispiel darum geht, dass sie in verschiedenen Kliniken sind. Und das ist auch so ein bisschen was sich langsam auflöst. Aber man kann sich das mit der Kaste so ein bisschen so vorstellen, wenn man aus einer Ärztefamilie kommt, kommt man aus einer Ärztefamilie. Und wenn man aus einer Familie kommt, die jetzt vielleicht eine Metzgerei hat, das ist ja was bei uns in Deutschland vielleicht noch gibt, Schuster wahrscheinlich weniger, dann prägt das einfach, wie man aufwächst und es prägt auch einfach sehr vieles im Leben. Und das ist schwierig manchmal abzuschütteln. Und es gibt natürlich leider immer noch auch Gewalt, die sich mit Diskriminierung überschneidet, dass dann Personen, die aus einer höheren Kaste sind, wohlhabender sind, zum Teil auch sich denken, sie können sich vielleicht mehr erlauben. Und das ist leider immer noch ein Problem. Weniger in den Städten, mehr auf dem Land. Aber es ist auch etwas, was sich zum Teil in Silicon Valley übertragen hat. Eine bisschen schwierige Entwicklung.
Ich habe vor einer Weile mal einen Podcast gehört, da ging es um Sexarbeiterinnen aus der niedrigsten Kaste. Ich glaube in Indien, auch in Sri Lanka. Und da ging es dann wirklich speziell um Armutsviertel rund um die Bahnhöfe. Und was also in diesem Podcast erzählt wurde, was die Männer mit den SexarbeiterInnen machen, ist also eine absolute Katastrophe. Einfach vielleicht auch mit dem Kastendenken, weil die SexarbeiterInnen einfach für ein paar Cent das machen müssen und die Männer halt irgendwie denken, naja gut, erniedrigen in jeder Form kann ich jetzt einfach machen, weil sie sich sowieso nicht wehren können.
Ja, das zu hören, da bekommt man natürlich ein schweres Herz. Also ich glaube, wir haben als Frauen weltweit immer noch große Herausforderungen. Natürlich haben wir ein größeres Problem, wenn sich gerade auch Männer in der stärkeren Position fühlen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich dazu sagen kann. Es gibt natürlich Sexarbeit in Indien. In Mumbai sieht man das aber weniger. Also das ist, man sieht das manchmal abends, es sind noch einige Transfrauen, die versuchen so ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, aber es ist etwas, was gesellschaftlich versucht wird, so möglichst fern vom normalen Leben. Wie soll man sagen? Ja, es ist etwas, was halt wirklich ein bisschen versucht wird, fernzuhalten, auch gerade auch in einer Stadt wie Mumbai. Aber leider gibt es das immer noch und da gibt es leider auch Berichte, gerade über sehr junge Frauen, die in die Sexarbeit gelockt worden sind. Also wie gesagt, ist noch ein Problem in Indien, aber ich glaube nicht, dass das größte Problem, also ich glaube, das größte Problem von Frauen, also wenn man sich es anschaut, also wir sprechen ja gerade auch über Sexarbeit, liegt auch wirklich am Arbeitsmarkt. Dann ist es schockierend, wenn man sich Statistiken anschaut, wie niedrig die Beteiligung von Frauen in der Arbeitswelt ist. Das kann man sich, wenn man in Mumbai ist, fast gar nicht vorstellen, weil sehr viele Frauen, die ich hier kenne, arbeiten. Und das Spannende ist ja auch, wenn man sich zum Beispiel mit einer Frau unterhält, die Haushälterin ist oder jemand, der zu Hause Stickarbeiten macht, dann denken Frauen oft gar nicht, dass das eine Arbeit ist, weil es keine formelle Arbeit ist. Und ich glaube, da muss sehr viel Emanzipation passieren und auch sehr viel mehr die Möglichkeiten da sein, die Frauen wahrnehmen können und erkennen können, dass sie sich auch andere Jobs suchen können. Natürlich wissen wir, dass bei Sexarbeit auch oft leider andere Faktoren mitspielen, dass junge Mädchen von zu Hause davonlaufen und eine Falle gelockt werden beispielsweise.
Kannst du ein bisschen erklären, wie es aussieht mit der Beteiligung von Frauen und dem Mitspracherecht von Frauen, zum Beispiel in der Politik, dass sie dann wirklich Frauenrechte auf die Agenda setzen können oder vielleicht bei der Polizei, dass sie diese Rechte auch wirklich umsetzen können?
Also wenn man sich die aktuelle politische Landschaft ansieht, dann sind das relativ wenige Frauen, die im Parlament vertreten sind. Es gibt da zwar Bemühungen und jetzt, wenn die Wahlen in Indien beginnen, sollte auch eine gewisse Anzahl von Frauen aufgestellt werden. Das klappt aber nicht so ganz. Und nachdem Indien einfach so groß ist, ist das relativ unterschiedlich. Also zum Teil haben Inderinnen in der Familie das Sagen, aber das kommt immer ganz drauf an. Also zum Beispiel im Nordosten sind Frauen zum Teil recht emanzipiert, zum Teil auch im Süden. Das ist wirklich nochmal so ein bisschen von Familie zu Familie unterschiedlich. Was in Mumbai zum Beispiel positiv ist, hier gibt es eine Frauenquote für bestimmte öffentliche Stellen. Zuletzt gab es ja auch eine Bürgermeisterin, da gibt es ein Losverfahren, wo gesagt worden ist, die nächste Person, die jetzt das Amt innehaben soll, soll aus einer niedrigeren Kaste kommen, eine Frau sein, und daraufhin haben sich Leute beworben. Und das sind so die positiven Beispiele, die man sieht. Beim Thema Polizei ist es so, dass es einen Nearby Escort gibt. Ich habe das jetzt selbst auch in Mumbai schon mal das Polizeiauto vorbeifahren sehen. Manchmal heißen die auch Pink Police. Also es wurde eingeführt, der Nearby-Fall, davon hast du vielleicht gehört, das war eine sehr schwere Vergewaltigung einer jungen Frau, die auch danach gestorben ist. Und man hat eben versucht, das danach anders zu handhaben, beziehungsweise gab es so laute Proteste auch von Frauen und Frauenrechtsgruppen. Es gibt, wie gesagt, wenn man sich in Indien umsieht, gibt es viele positive Beispiele. Es gibt auch Frauenrechtsberatungen, die sehr aktiv sind, zum Beispiel Majlis in Mumbai. Aber es ist auf jeden Fall noch, viel Arbeit.
Weltweit, das gilt jetzt selbstverständlich nicht nur für Indien, es gilt überall, Gender Pay Gap, sexuelle Selbstbestimmtheit, reproduktive Rechte sind Baustellen, sind Issues weltweit. Verschiebt sich das gerade zum Besseren oder zum Schlechteren? Was ist dein Eindruck?
Also wenn man sich Indien anschaut, es gibt auf jeden Fall sehr viele positive Beispiele von Frauen in Führungspositionen, von Gründerinnen, die sehr präsent sind, auch einige Politikerinnen, die sehr im Vordergrund stehen. Also Indien hatte ja auch lange Zeit eine Premierministerin, Indien hatte auch eine Präsidentin bisher, also Vorbilder gibt es. Politisch müssen sich Frauen noch ein bisschen stärker durchsetzen. Zum Thema reproduktive Gesundheit, da sieht es in Indien etwas anders aus als in der Region. Es war schon sehr früh so, dass Indien da relativ liberal ist. Das lag aber auch damit zusammen, dass es aus dem Westen Bedenken gab, dass die Population in Indien zu stark wachsen würde. Wenn man aber die Nachbarländer Afghanistan, Pakistan, aber eben auch Sri Lanka, das sehr starke Anti-Abtreibungseinstellungen hat, ansieht, ist das auf jeden Fall ein positiver Punkt in Indien. Aber die Lage für unverheiratete Frauen und für Minderjährige ist da manchmal noch ein bisschen schwierig. Man sieht aber, dass sich Frauen einsetzen, dass sich Rechtsgruppen einsetzen, da diese Fälle mit Sonderausnahmen, zum Beispiel wenn es eine Vergewaltigung gab, in den Medien sind und vor Gericht dafür gekämpft wird.
Du hast auch gerade schon die Frauenrechtsberatung genannt. Kannst du uns noch ein paar andere Beispiele geben von lokalen AktivistInnen oder Organisationen, von denen du findest, die Welt muss sie kennen?
Eine Frau hatte ich bei deiner Korrespondentin schon vorgestellt. Ihr Name ist Mira Yadav und ich fand ihre Geschichte sehr beeindruckend, weil man einfach als Frau sehr viel Vorurteilen ausgesetzt ist. Und Mira ist nach Mumbai gezogen, nach ihrer Hochzeit, und wurde dann schwer krank. Und es hat sich herausgestellt, dass sie Tuberkulose hat. Das ist eine Krankheit, die leider in Indien relativ weit verbreitet ist. Aber die Frage ist, bricht sie aus oder nicht? Und bei Mera hatte sich eine multiresistente Tuberkulose entwickelt. Und sie hat es aber geschafft, gesund zu werden, was ein sehr anstrengender Prozess ist und bei der Krankheit gar nicht immer mit Erfolgsgarantie belegt ist. Aber sie hat natürlich auch einen hohen Preis gezahlt. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt und sieht jetzt ihren Sohn nicht mehr regelmäßig. Auf der anderen Seite hat sie sich sehr eingesetzt, sich um andere Frauen gekümmert und sie spricht auch offen darüber, was nicht immer leicht ist, sich zu outen. Und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Eine andere spannende Initiative, die ich kürzlich kennengelernt habe, war im Gewerkschaftsbereich. Und da gibt es eben auch Programme, wo sich Frauen versuchen, gegenseitig zu stärken, dass man auch einfach sagt, wenn man schon Gewerkschaften hat, dann müssen Frauen dort auch vertreten sein, weil sie sonst einfach nicht die Gesellschaft repräsentieren.
Du hast gerade von Vorurteilen gesprochen. Einfach auch nochmal meine persönliche Neugier. Ich weiß, dass zum Beispiel für mein Gebiet in den Niederlanden in deutschen Redaktionen ein bestimmtes Bild vorherrscht, wie das Land so ist und wie es dann wirklich ist. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie sich deutsche Redaktionen oder LeserInnen oder HörerInnen in Deutschland deine Region vorstellen und wie es wirklich ist? Gibt es da was, womit du immer wieder konfrontiert wirst und was du gerne korrigieren möchtest?
Also natürlich ist ein Punkt Gewalt gegen Frauen. Also ich möchte nicht sagen, dass das nicht passiert. Es ist ein Thema und es ist etwas, wo sich wirklich das Denken in der Gesellschaft ändern muss. Es gibt da auch Männer, die sich einsetzen. Ich hatte mich auch mit einem Aktivisten darüber unterhalten, der eben sagt, Männer brauchen bessere Vorbilder. Diese Fälle sind wichtig, aber das ist dann immer so reflexartig, wenn das groß in den Medien ist. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir in der Region nicht so viele deutschsprachige Korrespondenten haben und dann einfach sehr viel darauf geschaut wird, was die Agenturen schreiben. Und die Agenturen richten sich natürlich an Buntes, Todesfälle mit mehr als 10 Personen, Tiergeschichten. Und das ist dann manchmal ein bisschen einseitig. Den hat viele Facetten. Natürlich ist es jetzt gerade auch politisch sehr spannend. Der aktuelle Premierminister steuert auf eine dritte Amtszeit zu. Aber es gibt auf jeden Fall noch viel mehr, das man berichten kann, auch Kulturelles. Und das geht manchmal ein bisschen unter, weil man Indien dann entweder mit der Brille sieht, Schwellenland, das nach Macht strebt, oder Land mit großen Problemen, mit viel Verschmutzung. Und diese Klischees sind jetzt nicht aus dem Nichts gegriffen, aber ich hätte gerne mehr Platz für die Geschichten dazwischen.
Du hast vorhin schon gesagt, mehr Frauen in der Politik, auch mehr Frauen auf dem Arbeitsmarkt oder dass das, was sie tun, wirklich als Arbeit verstanden wird auch. Was sind weitere Veränderungen in Sachen Feminismus oder Situationen der Frauen, die du gerne sehen würdest? Wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass sich wirklich Männer ein bisschen ändern. Also es gibt, wie gesagt, viele intelligente, emanzipierte, talentierte Frauen. Ich glaube, es hat einfach manchmal die Familie, die Frauen daran hindern kann. Also einfache Debatten gibt es zum Teil schon darüber, weniger in Mumbai, aber zum Beispiel in anderen Städten, die als unsicherer empfunden werden, dass es heißt, die Frau können nicht zur Arbeit gehen, weil der Heimweg ist unsicher, der Arbeitsplatz ist unsicher. Und ich glaube, da muss sich bei Männern einiges ändern. Und zum Teil muss sich auch ein bisschen was ändern bei den Arbeitgebern. Das fand ich nämlich interessant mit dem im Gespräch mit der Gewerkschafterin Angeli Bedeka, die gesagt hat, also es gibt wirklich zum Teil noch das Problem, dass es mehr Toiletten braucht, dass es mehr Infrastruktur braucht, die bei der sich Frauen auch einfach wohlfühlen und angenommen fühlen. Und das ist etwas, was das Land einfach total voranbringen würde.
Auf was dürfen wir uns als nächstes von dir bei deine Korrespondentin freuen? Oder falls noch nichts geplant ist, woran arbeitest du gerade? Du hast gesagt, es stehen viele wichtige Wahlen an dieses Jahr.
Also ich plane für deine Korrespondentin ein Stück über eine Frauenkooperative in Mumbai. Und die Idee entstand vor 40 Jahren, dass man gesagt hat, Frauen, die eine Arbeit suchen, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Bürojob annehmen können oder finden, aber talentierte Köchinnen sind, denen geben wir einen Job. Und ansonsten habe ich mir die Textilindustrie in Bangladesch angesehen. Dazu schreibe ich noch etwas. Und ja, jetzt geht's natürlich auf die Wahlen in Indien zu. Der Wahlkampf ist sehr lang. Der Wahlkampf hat eigentlich fast auch schon begonnen. Und zur Abwechslung mache ich nochmal eine Reise in ein Land, das ein bisschen anders aussieht, das andere Klischees hervorruft. Und das sind die Malediven.
Liebe Nathalie, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Das war sehr interessant. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit allem, was du so vorhast. Die Liste ist ja offensichtlich sehr, sehr lang.
Vielen Dank dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und bevor ich diese Folge abschließe, noch kurz ein Hinweis. Wenn euch deine Korrespondentin gefällt, dann könnt ihr uns über Steady mit 5, 10 oder 24 Euro im Monat unterstützen. Ihr habt auch die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft an jemand anderen zu verschenken. Auf unserer Website deine-korrespondentin.de findet ihr unter Unterstützen weitere Informationen. Wenn ihr lieber direkt auf unser Konto spenden möchtet, geht das natürlich auch. Unter Unterstützen findet ihr unsere Kontoverbindung und unser PayPal. Folgt uns auch gerne auf Instagram unter @deinekorrespondentin. Vielen Dank für eure Unterstützung.